HR Info. Das war das Thema am Morgen. Zeitenwende. Bundeswehr in Hessen einsatzbereit?
Dieser Frage ist in den vergangenen Wochen ein ganzes Rechercheteam des Hessischen Rundfunks nachgegangen. Nicht nur für das Thema heute früh hier in HR Info, sondern für einen ganzen Thementag, den der Hessische Rundfunk heute der Bundeswehr in Hessen widmet. Es geht darum, was die Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz vor knapp einem Jahr, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, ausgerufen hatte, für die Bundeswehrstandorte hier in Hessen bedeutet. Was die Bundeswehr in Hessen braucht, um innerhalb der NATO einsatzfähig zu sein und wofür dementsprechend das neue Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausgegeben werden sollte. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kollegen Jens Borchers gesprochen, der an der Recherche beteiligt gewesen ist. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie viel Bundeswehr haben wir denn überhaupt in Hessen und wo sind die Standorte?
Na, ich fange mal hinten an. Die Standorte sind in Wiesbaden, in Frankenberg, in Stadt Allendorf, in Schwarzenborn und in Fritzlar. In Wiesbaden sitzt das Landeskommando, das ist so der erste Ansprechpartner, wenn es um die Zusammenarbeit von zivilen und militärischen Stellen geht, beispielsweise Naturkatastrophen. Frankenberg, das ist ein Bataillon für elektronische Kampfführung. Das hat man früher in der DDR, glaube ich, die Operation Horsch und Gück genannt. Mhm. Also die stören Kommunikation von Gegnern beispielsweise oder zeichnen sie auf und versuchen Informationen daraus zu gewinnen. Dann haben wir in Stadt Allendorf die Division Schnelle Kräfte, das ist Infanterie, die werden weltweit sehr, sehr schnell verlegt. In Schwarzenborn liegt das Jägerbataillon, das sind Kämpfer, die vor allen Dingen auf Gefechte in Häusern und Wäldern spezialisiert sind. Und dann haben wir das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar, die sollen Bodentruppen unterstützen. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenrechnen, dann sind das in Hessen so ungefähr 5000 Soldaten, die da stationiert sind. Ich fand ganz interessant, zu Zeiten des Mauerfalls waren das 10-mal so viele, nämlich 50.000 etwa.
Das heißt also, die Bundeswehrpräsenz hier in Hessen ist im Laufe der letzten 30 Jahre auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft. Wie haben sich denn die Aufgaben der Einheiten hier in Hessen verändert?
Nehmen wir mal das Beispiel des Bataillons für elektronische Kampfführung in Frankenberg. Das hieß früher anders und es war vor allem zuständig dafür, an der deutsch-deutschen Grenze nach Osten zu lauschen und, wie das im Bundeswehrjargon heißt, aufzuklären. Dann fiel die Mauer, die DDR verschwand und die Aufgabe änderte sich. Jetzt wurden die Frankenberger Soldaten der sogenannten Krisenreaktionskräfte der Bundeswehr. In den Alltag übersetzt hieß das Einsatz in Afghanistan, um dort Taliban und andere Milizen elektronisch auszuhorchen und zu erfassen. Und später kam als Einsatzort dann noch Mali in Westafrika dazu. Das war diese Auslandseinsatzperiode. Mittlerweile aber liegt der Schwerpunkt wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung. Ein Teil der Soldaten für die elektronische Kampfführung gehört zur NATO-Speerspitze und muss jederzeit innerhalb von 72 Stunden bereit sein, um beispielsweise an die Ostflanke der NATO geschickt zu werden, wenn von dort Gefahr drohen sollte.
Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, als die Soldaten das bisher gewohnt sind. Wie gut fühlen Sie sich denn dafür gerüstet?
Wie so oft im Leben kommt es darauf an, wen man fragt. Wenn wir jetzt mal die Soldaten von der elektronischen Kampfführung in Frankenberg nehmen, da hat mir der Stabsunteroffizier David beispielsweise Folgendes gesagt.
Also unabhängig von dem 100 Milliarden Paket, ja, hat sich die Ausrüstung meines Erachtens jetzt schon deutlich verbessert, also im Vergleich zu vor, ich sag mal, ungefähr 8 Jahren, als ich nach Afghanistan gehen musste.
Das haben mir andere Soldaten auch bestätigt, jedenfalls so im Vergleich zu den Auslandseinsätzen, die sie vor ein paar Jahren hatten. Bei der Division Schnelle Kräfte in Stadt Allendorf, da habe ich beispielsweise den Oberfeldwebel Felix so verstanden, dass er sagt, ach, es würde auch nichts machen, wenn es mal schnell geht mit der Ausrüstung.
Wünsche wären definitiv schnellere Beschaffung von Ausrüstung. Von Ausrüstung, die zeitgemäß ist. Ein Wunsch wäre, dass Kameraden sich nicht privat Ausrüstung beschaffen müssen gegebenenfalls oder es tun, weil die dienstliche Ausrüstung einfach nicht ausreichend vorhanden ist oder nicht in Gänze so vorhanden ist, dass jeder ausgestattet werden kann. Das wäre mit Sicherheit ein sehr großer Wunsch.
Und ganz generell muss man natürlich bei solchen Bundeswehr-Interviews immer dazu sagen, wenn wir als Journalisten mit Soldaten Interviews machen, dann ist immer mindestens ein Presseoffizier dabei, der zuhört, manchmal auch der Kommandeur. Und da fühlen sich, glaube ich, die Soldaten und Soldatinnen auch nicht immer so ganz frei, wirklich zu sagen, frei von der Leber weg, was Sache ist.
Mhm. Gut, das betrifft nun die Ausrüstung ganz allgemein. Aber wir haben es ja auch mit einem veränderten Auftrag für die Bundeswehreinheiten in Hessen zu tun. Wie gesagt, nicht mehr in erster Linie Auslandseinsätze, sondern Deutschland verteidigen oder im NATO-Bündnis mit Truppen aus anderen Staaten zusammenarbeiten. Fühlen Sie sich dafür gerüstet?
Also mein Eindruck aus unseren Gesprächen war, da kommt immer sehr flott, ja. Und dann Dann kommt ein Aber hinterher. Die Heeresflieger in Fritzlar beispielsweise, die arbeiten mit dem Kampfhubschrauber Tiger. Der ist schon ziemlich in die Jahre gekommen, da haben wir auch schon öfter von gehört. Ob und wann da ein neues, verbessertes Modell kommt, völlig unklar. Auf die Frage, könnt ihr euren Auftrag innerhalb der NATO erfüllen, sagte Kommandeur Oberst Schmuck in Fritzlar, ja, können wir, mit 4 Tiger-Hubschraubern. Aber mehr geht auch nicht. Und dann sagt Oberst Schmuck,
also wir können wahrscheinlich ohne große Investitionen bis 2030 noch fliegen. Aber Deutschland braucht Kampfhubschrauber, das ist eindeutig. Das haben wir in jeder Übung gesehen. Und dementsprechend muss es da jetzt neue Pläne geben.
Schmuck sagt auch, die Bundeswehr hat mit dem Tiger eine Fähigkeit, die andere verbündete Armeen nicht haben. Also das sei ein Riesenvorteil. Aber der muss eben auch modernisiert werden. Und dafür braucht es eben sehr bald Entscheidungen. Beim Kommandeur der elektronischen Kampfführung in Frankenberg, da kam mir das ganz ähnlich vor. Der hat gesagt, naja, wir gehören ja schon seit mehreren Jahren zur NATO-Speerspitze. Entsprechend wurden wir auch bei der Ausrüstung priorisiert. Und dann habe ich gefragt, also gut gerüstet? Und dann antwortet Oberstleutnant Renkel.
Die Ausrüstung, die wir zurzeit haben, ist, ich sag mal, hinreichend für den aktuellen Auftrag.
Klingt jetzt nicht so ganz euphorisch. Und dann sagt der Oberstleutnant Renkel noch hinterher.
Leistungsfähigere IT, bessere Funkgeräte, das sind die Standardsachen, die Bundeswehr gerne hätte und ich natürlich auch in meinem Bataillon.
Insofern war unser Eindruck an diesem Punkt eigentlich immer, fühlen Sie sich gut gerüstet? Ja, aber...
Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine stellt sich diese Frage. 2004, während des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan, haben wir ja vom damaligen Bundesverteidigungsminister Peter Struck gelernt, dass die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt werde. Und jetzt, fast 20 Jahre später, scheint die Notwendigkeit Deutschlands Sicherheit auch viel näher an unserer Grenze, zum Beispiel in Osteuropa an der Ostflanke der NATO zu verteidigen, nicht mehr ganz so abwegig. Und nachdem wir schon in den vergangenen Tagen die vielfältigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs beleuchtet haben, kurz vor dem Jahrestag seines Beginns, schauen wir heute hier in HR Info und im Rahmen eines HR-Thementages auf die Bundeswehr. Wie ist sie angesehen hier bei uns in Hessen? Wie stehen Menschen innerhalb und außerhalb der Bundeswehr zur Truppe und zu ihrem Auftrag? Unsere Reporterin Andrea Bonhagen hat sich umgehört.
Marco Krelowitz hat sich freiwillig für die Reserve gemeldet. Sein Freundeskreis habe über die Militärkleidung gestaunt, fände seinen Einsatz aber spätestens seit dem Krieg in der Ukraine gut.
Absolut positiv. Hey, wir verstehen, warum du jetzt auch das machst, wird durchaus positiv wahrgenommen.
Seine Familie sei stolz auf ihn. Stolz auf die Bundeswehr ist bei meiner Umfrage auf der Straße niemand. Bei einigen Hessen gibt es eher den Verdacht, dass sich keine guten Leute dort bewerben.
Ich kriege von vielen mit, die jetzt nicht wissen, was sie nach der Schulzeit machen sollen und die dann halt zur Bundeswehr gehen.
Also ich denke, es ist ein spezieller Schlag Mensch, der zur Bundeswehr geht. Sehr männerdominiert, eine toxische Männlichkeit.
Jede Depp geht zur Bundeswehr, jede Niete.
In der letzten Zeit gab es auch sehr viele Medienberichte über schlechte Ausrüstung. Das prägt das Bild.
Es ist ja der reinste Schrottladen und da funktioniert auch nichts.
Wir haben nichts, wir können nichts. Wir sind jahrzehntelang geschrumpft.
Viel kaputte Maschinen.
Ist ein bisschen peinlich, die Geschichte mit den Panzern.
Man hat schon gemerkt, dass die Bundeswehr komplett kaputt gespart worden ist.
Allerdings, froh, dass wir die Bundeswehr haben, sind die allermeisten.
Einfach Vaterland zu beschützen.
Natürlich, ohne Bundeswehr wird es schwierig.
Sie ist im Moment notwendig, weil leider mit Waffen umgegangen wird. Und da muss man sich vermutlich auch mit Waffen dagegen setzen.
Eine Umfrage von Infratest DIMAP für den HR aus dem Oktober zeigt, bei 30% der befragten Hessinnen und Hessen hat sich die Haltung zur Bundeswehr durch den Ukraine-Krieg verändert. Teils zum Positiven, teils zum Negativen. Insgesamt hat gut die Hälfte der Menschen in Hessen eine gute oder verbesserte Meinung. Gut ein Drittel hat eine schlechte oder verschlechterte Meinung von der Bundeswehr. Oberst Sönke Schmuck von den Heeresfliegern in Fritzlar sagt zur Wahrnehmung:
Bei den Auslandseinsätzen hatte man immer die Situation, man war woanders und die Bevölkerung hat nur bedingt daran teilgenommen. Jetzt ist wieder eine konkrete Bedrohung, nicht weit von hier. Und damit hat die Bundeswehr auch wieder eine deutlich höhere Berechtigung bekommen, aus meiner Sicht, als vorher.
Stabsunteroffizier David aus Frankenbach, ist das Image der Bundeswehr gar nicht wichtig.
Weil ich für mich selber weiß, dass ich jetzt 100% dahinter stehe, was ich mache.
Wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag den Begriff Zeitenwende gebraucht und er hat damit eine Neuausrichtung der Bundeswehr verknüpft. Die Bundeswehr soll mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausgestattet und dadurch in die Lage versetzt werden, im Rahmen der NATO jederzeit einsatzbereit zu sein für den Fall eines Angriffs. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Matthias Dembinski gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und er beschäftigt sich dort mit Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Herr Dembinski, das ist ja schon ein Paradigmenwechsel. Bisher war die Bundeswehr für Stabilisierung zuständig, etwa bei ihren Missionen in Afghanistan oder in Mali. Nun soll sie umschwenken auf Bündnis- und Landesverteidigung im Rahmen von NATO-Einsätzen. Ist die Bundeswehr, was ihre Ausrüstung, ihr Personal, ihre Kommandostrukturen angeht, überhaupt fit dafür?
Sie ist sicherlich dafür noch nicht fit. Es gibt ja seit 2017 schon Pläne, die Bundeswehr wieder stärker auf die Bündnisverteidigung auszurichten und entsprechend sozusagen Planungen, was das bedeuten würde für die Truppenstärke und für die Ausrüstung. Damals wurden Zeitpläne entwickelt bis in die 2030er Jahre, bis das implementiert werden soll. Und ich glaube sozusagen, diese Zeitpläne haben sich nicht wesentlich verschoben.
Dieses Wort Zeitenwende ist ja eine große Überschrift, die der Bundeskanzler da gesetzt hat. Steht unter oder hinter dieser Überschrift denn auch eine konkrete Sicherheitsstrategie der Bundesregierung? Und wenn ja, welche?
Also zunächst einmal geht es in der Tat, die haben es erwähnt, darum, die Schwergewichte wieder zu verschieben, weg von Stabilisierungsmissionen, Auslandseinsätzen hin zu Bündnis- und Landesverteidigung. Das ist sozusagen mit der NATO abgesprochen. Es gibt da sehr konkrete Pläne, wie insbesondere sozusagen die Länder an der Ostflanke unterstützt werden sollen, etwa mit verbesserten NATO-schnellen Eingreiftruppen, der Vorne-Stationierung von Material. Also kurzum, da gibt es schon ziemlich konkrete Planungen.
Diese neue Ausrichtung der Bundeswehr ist ja unter Umständen auch mit mehr Gefahren für die Soldatinnen und Soldaten verbunden, mit mehr Verantwortung für den Schutz unseres Landes und der Länder unserer westlichen Verbündeten. Wie lange wird das dauern, bis das in den Köpfen der Bundeswehrangehörigen angekommen ist?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube aber, dass sozusagen bei der Bundeswehr selber es für diesen Kurswechsel Unterstützung gibt. Natürlich laufen die Prozesse, vor allem die Beschaffungsprozesse, noch nicht so schnell, wie man sich das wünschen könnte. Aber sozusagen diese Umsteuerung ist, glaube ich, bei der Bundeswehr selber schon angekommen.
Auch für uns alle, für die Gesellschaft ändert sich ja etwas. Wir waren bisher gedanklich auch eher auf Abrüstung und Frieden ausgerichtet. Wird die deutsche Bevölkerung diese Zeitenwende mitvollziehen?
Also bisher weisen alle Umfragen darauf hin. Also der russische Aggressionskrieg, der jetzt vor fast einem Jahr begonnen worden ist, hat die Wahrnehmung deutlich verändert. Russland erscheint heute als Bedrohung. Es gibt Mehrheiten nach wie vor, die sich für eine finanzielle und personelle Aufstockung der Bundeswehr aussprechen. Und es gibt auch Zustimmung zu einem stärkeren Engagement zugunsten von Bündnisverteidigung und auch zu einem stärkeren Engagement der Bundeswehr an der Ostflanke der NATO.
Bundeswehrangehörige haben sich ja in der Vergangenheit immer mal wieder über mangelnden Rückhalt in der deutschen Bevölkerung beklagt. Könnte dieser Rückhalt jetzt auch wachsen, anknüpfend an das, was Sie gerade gesagt haben?
Also ob es diesen mangelnden Rückhalt tatsächlich gibt, da muss man mal genau hinschauen. Verglichen vielleicht mit dem Rückhalt, den amerikanische Streitkräfte zu Hause genießen, ist das vielleicht schon so der Fall. Aber grundsätzlich genießt die Bundeswehr sozusagen sehr starke Akzeptanz. Und sozusagen das Vertrauen in die Bundeswehr, auch das zeigen Umfragen deutlich, ist im letzten Jahr, wenn überhaupt, dann eher sogar noch gewachsen.
Sie sind ja auch Friedensforscher, Herr Dembinski. Was bedeutet es aus Ihrer Sicht für den Friedenswillen in der Welt, dass Krieg bzw. militärische Auseinandersetzung vor allem im Westen jetzt wieder mehr Akzeptanz findet angesichts des Krieges in der Ukraine?
Also ich denke auch, da muss man genau hinschauen. Es gibt eine breite Zustimmung zu einer robusteren oder einer größeren Abschreckung gegenüber Russland. Aber es gibt ebenso fast sogar eine sinkende Akzeptanz von Auslandseinsätzen. Und es gibt nach wie vor eine große Zustimmung zu so Prinzipien wie Multilateralismus oder einer pragmatischen Außenpolitik. Also eine Außenpolitik, die Kooperation auch mit Ländern versucht anzustreben, die vielleicht nicht alle unsere Werte teilen. Also von daher glaube ich, haben wir hier eine selektive Veränderung in den Einstellungsmustern und dann auch in der deutschen Außenpolitik, aber keine grundsätzliche Veränderung, die sozusagen Krieg wieder salonfähig machen würde.
Fast ein Jahr ist es jetzt her, dass russische Truppen die Ukraine angegriffen haben. Und das hat vieles verändert, auch über die Ukraine hinaus. Hier bei uns in Deutschland hat der Bundeskanzler von einer Zeitenwende gesprochen. Und die hat konkrete Auswirkungen, gerade auch auf die Bundeswehr. Zum Beispiel auf die Heeresflieger im nordhessischen Fritzlar. Seit Januar gehören sie jetzt mit ihren Tiger-Kampfhubschraubern zur Speerspitze der NATO. Was bedeutet das für die Soldaten? Sind sie dieser Herausforderung gewachsen? Unser Reporter Michael Pschibilla hat sie besucht.
Da hebt er ab, der Tiger. Einer von rund 50 Kampfhubschraubern, die die Bundeswehr derzeit besitzt und die fast alle in Fritzlar stationiert sind. Ein Hubschrauber, der oft in der Kritik steht, weil immer wieder technische Probleme auftauchen, aber auch eine starke und gefürchtete Waffe mit präzisionsgelenkten Raketen. Aus diesem Grund sind die Heeresflieger aus Fritzlar jetzt auch Teil der NATO-Speerspitze, erläutert ihr Kommandeur Oberst Schmuck.
Der Tiger ist mit der jetzigen Ausstattung schlagkräftig als Unterstützung der Bodentruppen in unserer Kampfbrigade. Dafür ist er gut ausgerüstet, damit können wir uns auch entsprechend wehren.
Zur NATO-Speerspitze gehören, in nur 5 Tagen einsatzbereit sein, im Rahmen der Bündnisverteidigung an der NATO-Ostflanke, zum Beispiel 1000 Kilometer entfernt in Polen. Das ist für die Heeresflieger keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Kraftakt, sagt der Kommandeur.
Jetzt haben wir wieder ganz klar, die Leute sitzen auf einer Dienstpostenliste. Jeder hat seine Telefonnummer hinterlassen, jeder hat seinen gepackten Rucksack und jeder weiß, in 5 Tagen muss ich abmarschieren.
Die Aufgabe der Bundeswehr und auch die des Kampfhubschrauberregiments hat sich stark verändert. Bündnis- und Landesverteidigung sind wieder in den Fokus gerückt. Viele Jahre war das kein Thema. Der Kalte Krieg schien überwunden. Aber schon die Annexion der Krim 2014 hat zum Umdenken geführt. Seitdem wird auch anders geübt, vor allem tief, erläutert einer der Piloten.
Mit extrem tief meine ich jetzt, dass wir uns, je näher wir an den Feind rankommen, immer tiefer bewegen. Und das ist zum Schluss 1-2 Meter zwischen den Bäumen entlang. Und das ist natürlich auch manchmal dann für uns auch sehr fordernd, aber auch für Dritte, die das beobachten, auch manchmal erschreckend. Das ist aber eine Notwendigkeit, weil ohne die Erfahrung im Tiefflug kann man in einer realen Situation nicht bestehen.
Die neue Situation schafft neue Anforderungen. Sie macht aber auch die Grenzen deutlich. Das Kampfhubschrauberregiment aus Fritzlar, das einzige der Bundeswehr, hat eine Sollstärke von 36 Tigern. Aus dem Bundesverteidigungsministerium hieß es dazu vor einigen Monaten, nur 9 seien aktuell einsatzfähig. Das liegt auch an intensiven, von der Industrie diktierten Wartungsvorschriften. Sie führen dazu, dass der Tiger oft auf dem Boden bleiben muss. Noch einmal Oberst Schmuck.
Das liegt an einem, muss man wirklich sagen, irrsinnigen Wartungs- und Instandsetzungsprogramm, den dieser Hubschrauber durchlaufen muss. Und unsere Technik muss immens viel Arbeit investieren, damit der Hubschrauber rauskommt. Aber wenn er fliegt, dann ist er das Beste, was es gibt.
Es gibt also noch Luft nach oben. Der aktuelle Auftrag, Teil der NATO-Speerspitze zu sein, könne dennoch erfüllt werden, heißt es. Konkret bedeutet das 4 Hubschrauber plus 2 in Reserve. Aber geht auch noch was darüber hinaus?
Zurzeit nein, muss man ganz eindeutig sagen. Das ist jetzt im Moment unsere Grenze, die wir haben. Es gibt natürlich schon teilweise Hubschrauber, die in der Umrüstung sich befinden, mit denen man die zukünftigen Aufgaben erledigen könnte. Aber es ist halt immer wieder ein Kraftakt, zusätzliche Kräfte bereitzustellen.
Es wird, das ist schon jetzt klar, weiter umstrukturiert. Dabei ist selbst die Zukunft der inzwischen in die Jahre gekommenen Tiger noch unklar. Bis 2030 sollen sie auf jeden Fall weitergeflogen werden. Die Entscheidung über ein Nachfolgemodell ist in der Politik noch nicht gefallen.
HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.